Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Was löst dieser Begriff bei euch aus? Welche Emotionen und Gedanken kommen in euch hoch, wenn ihr dieses Wort hört? Sind sie eher positiv oder sind sie eher negativ? Das würde ich gerne mal von euch wissen. Also alle mal die Hände hoch, die sagen, wenn ich das Wort Gerechtigkeit höre, das bewirkt in mir etwas Positives. Ich verbinde etwas Gutes damit. Bei wem ist das so? Alle mal die Hände hoch. Okay. Wer würde sagen, ach, wenn ich das Wort höre, nee, gerecht, das löst bei mir irgendwie Angst und negative Gefühle aus. Wer würde sagen, das ist bei mir so? Aha, schon ein, zwei. Okay, da oben habe ich jetzt, ja, da noch jemand, okay, super. Also vielleicht 4, 5 waren das. Der überwiegende Teil verbindet mit Gerechtigkeit etwas Positives. Wir sagen, der Richter ist gerecht, der Schiedsrichter ist gerecht und dann meinen wir damit, hey, das ist ein guter Mann, der macht's gut, der macht es richtig. Das heißt, wir finden Gerechtigkeit gut und wünschen uns auch Gerechtigkeit. Wie ist das allerdings, wenn man mit 30 km/h zu schnell gefahren ist und da kommt der Bußbescheid, packt man den Brief aus, sagen wir, oh super, ich habe meine gerechte Strafe bekommen, 30 € Bußgeld, gut, dass das Ordnungsamt das so geahndet hat. Jetzt bei uns kam ein Brief, Bußgeld, sagt meine Frau, ah, bist du wieder zu schnell gefahren. Ich so, nein, ich bin auch jetzt nicht so oft geblitzt eigentlich. Macht sie auf, was war drin? Sie hat falsch geparkt auf dem Kinderbazar. Hier, da in Allendorf, bei der Tennishalle. Ja, ich habe extra geguckt, alle haben falsch geparkt. Ja, alle haben ihre gerechte Strafe bekommen. Aber ich glaube, keiner von denen würde sagen, ey, super, dass ich Gerechtigkeit jetzt empfangen habe. Gut, dass mir Gerechtigkeit widerfahren ist. Das wird kein einziger davon sagen. Das heißt, die Frage ist, was ist Gerechtigkeit? Auf der einen Seite finden wir sie gut. Wir sagen, ach, jemand hat ein Verbrechen begangen, er hat geklaut. Dann sagen wir, gut, dass der seine gerechte Strafe bekommt. Wenn wir unsere gerechte Strafe empfangen, beschweren wir uns. Die Frage ist also, was ist Gerechtigkeit und wer bestimmt, was gerecht ist? Und da stößt man auf eine Definition von einem Juristen aus der Antike. Er hat 170 bis 228 nach Christus gelebt. Sein Name ist Ulpian und er hat geschrieben, Gerechtigkeit ist der feste und dauernde Wille, jedem sein Recht zuzuteilen. Gerechtigkeit regelt die Beziehungen von Menschen zu anderen Menschen. Sie betrifft also Interaktion und sie enthält immer einen Moment von Gleichheit. Zentrale Frage ist, wie sein Recht bestimmt wird. Oder eine einfachere Definition ist, niemand wird bevorzugt, niemand wird benachteiligt. Das ist ja leicht zu verstehen. Das ist ja ganz einfach. Wir haben jetzt schon festgestellt, Gerechtigkeit, wir stecken in einem gewissen Dilemma. Wenn Gerechtigkeit nicht da ist, beschweren wir uns, dass keine Gerechtigkeit da ist. Wenn Gerechtigkeit da ist, dann sagen wir ja, das ist aber zu hart. Die 20 € Bußgeld, das ist aber dumm, dass ich die jetzt bezahlen muss. Niemand wird bevorzugt, niemand wird benachteiligt. Wir reden heute zum Beispiel auch von sozialer Gerechtigkeit. Und heute geht es ja um das Thema, dass Gott gerecht ist. Diese Aussage macht zumindest die Bibel ganz deutlich. Zum Beispiel im Psalm 119, Vers 137, da steht es, gerecht bist du Herr und gerecht sind deine Urteile. Die Frage ist jetzt, wenn Gott gerecht sein soll oder gerecht sein will, an was muss er sich denn halten? Wir sagen ja, jemand ist gerecht, wenn er sich an die vorgegebenen Normen, Werte und Gesetze einer Gesellschaft oder eines Staates hält, dann ist jemand gerecht. Oder wenn jemand es schafft, Menschen nicht zu bevorzugen und nicht zu benachteiligen. Und jetzt hat ja der Heinz schon ganz viele Beispiele genannt, wo wir in unserem Leben aber feststellen, das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn wir also dieses Kriterium an Gott anlegen, er bevorzugt niemanden, er benachteiligt niemanden, wieso kriegt dann mein Bruder oder meine Schwester das bessere Spielzeug? Oder das Schlimmste heute ist der BU da. Warum sind alle Jungs in das eine Mädel verliebt, weil die vielleicht hübscher ist als ich? Das ist ungerecht. Und wieso lässt Gott es geschehen, dass Menschen, denen es schon schlecht geht, wie zum Beispiel jetzt, wie wir das in Moria gesehen haben, Flüchtlinge, denen es schon sehr, sehr schlecht geht, dass da das Flüchtlingslager noch abbrennt und die Kinder auf der Straße schlafen müssen, wie kann Gott denn das dann zulassen, wenn er gerecht sein will? Ich gucke immer, dass ich gesund lebe, ausgeglichen bin, aber ich kriege die Diagnose, dass ich eine unheilbare Krankheit habe, aber nicht mein Freund, der lebt, wie er will, dem ist das egal, der achtet nicht auf seine Gesundheit. Wenn wir diese Definition an Gott anlegen, niemand wird bevorzugt, niemand wird benachteiligt, dann scheint es so, dass Gott ziemlich schlechte Karten hat, wenn er sagt, ich bin gerecht, wenn er das von sich behauptet. Und jetzt haben wir schon festgestellt, entweder beschweren wir uns darüber, dass Gerechtigkeit nicht da ist, oder wir beschweren uns darüber, dass sie zu hart ist. Und heute ist es ja so, dass man sagt, Gott sitzt auf der Anklagebank. Gott wird angeklagt. Wir stellen Gott die Frage, warum lässt du das zu? Und die Frage nach dem Leid nennt man ja auch Theodizee-Frage. Das ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Und Gott sitzt auf der Anklagebank und die Menschen sagen, warum lässt du das zu? Aber es gab eine Zeit, da war das ganz andersrum. Da war den Leuten eigentlich klar, Gott ist gerecht. Die sind überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, Gott zu hinterfragen und ihm zu unterstellen, dass er ungerecht ist. Denn sie hatten das Bild von Gott, er ist der Gerechte und der strenge Richter mit dem Hammer, wo wir gerade eben das Bild hatten. Und wenn man einen Fehler macht, wenn man sich nicht an die Gebote hält, dann haut Gott mit dem Hammer und man erhält sein Urteil. Und jemand, der das so gesehen hat, war zum Beispiel der bekannte Reformator Martin Luther. Er schreibt in einer Biografie, in seiner Selbstbiografie, denn ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, welches ich nach der üblichen Gewohnheit aller Doktoren gelehrt worden war. Philosophisch von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit zu verstehen, durch die Gott gerecht ist und Sünder wie Ungerechte straft. Und dann sagt er noch, muss Gott durch das Evangelium Leid auf Leid fügen und uns auch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen. Luther hatte das Bild von Gott, Gott ist schon ein sehr, sehr harter und strenger Richter und er hatte den Gedanken, das Evangelium, was ja die frohe Botschaft ist, durch das Evangelium zeigt Gott seine Gerechtigkeit, aber was für eine? Luther dachte, eine strenge Gerechtigkeit. Aber wie kommt er auf die Idee, dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, wo es darum geht, dass er für unsere Sünden gestorben ist, wie kommt Luther auf die Idee, dass das uns noch mehr Leid zufügt und dass Gott dadurch noch strenger für uns wirkt? Und das hat er aus einem bestimmten Bibeltext und den gucken wir uns jetzt mal an. Das ist Römer 1, Vers 16 bis 18. Da geht es nämlich genau darum. Und da schreibt der Apostel Paulus, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Hier wird also gesagt, Gott zeigt seine Gerechtigkeit im Evangelium. Aber Luther hatte das Verständnis von Gerechtigkeit, dass Gott ganz genau der strenge Richter ist. Und in diesem Bibeltext, den Paulus an die Römer schreibt, ist ein Zitat drin. Und zwar aus dem Alten Testament. Dieser Vers, der Gerechte wird aus Glauben leben, ist nicht von Paulus, ist ein Zitat aus dem Alten Testament vom Propheten Habakuk. Und genau dieser Vers hat in Luther diese Reformation ausgelöst, dieses Umdenken. Aber wie ist das dazu gekommen? Wenn wir uns mal den Begriff Gerechtigkeit in der Bibel anschauen, ist es ganz gut, wir fangen mal von vorne an, wir schauen mal ins Alte Testament und gucken mal, was ist denn damit gemeint? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was das genau bedeutet. Wann ist ein Mensch gerecht oder wann ist Gott gerecht? Aber tendenziell kommt man zu dem Ergebnis, dass da Gerechtigkeit nicht im Sinne von, der hält sich an alle Regeln, der hält sich an alle Normen, der bevorzugt niemanden, der vernachlässigt keinen, dass da diese Definition nicht angelegt wird. Sondern im Alten Testament heißt Gerechtigkeit, ich verhalte mich einer anderen Person gegenüber oder in einer sozialen Gruppe angemessen. Es geht um ein angemessenes Verhalten. Zum Beispiel, Gott verspricht Abraham, der schon sehr, sehr alt ist, eigentlich keine mehr Kinder bekommen kann, ich verspreche dir, du wirst sehr, sehr viele Nachkommen haben. Und dann steht da, Abraham glaubte Gott. Und dann steht, Gott rechnete es Abraham zur Gerechtigkeit. Da hat Gott gesagt, du bist gerecht. Was hat der Abraham gemacht? Der hat gesagt, du bist Gott, du kannst alles, du kannst das Versprechen erfüllen, ich glaube dir. Und da hat Gott gesagt, ja, das ist ein angemessenes Verhalten mir gegenüber, du bist gerecht. Wenn wir dann aber später gucken, hat er ja gar nicht mal so daran geglaubt, sondern hat dann noch mit seinen eigenen Methoden versucht nachzuhelfen. Sehr, sehr interessant, aber erstmal hat Gott gesagt, du bist gerecht. Und sicherlich kennen einige sein Leben, da hat er nicht immer alles richtig gemacht. Auf gar keinen Fall. Wann sagt denn die Bibel, ist Gott gerecht im Alten Testament? Da könnte man jetzt zum Beispiel denken, wenn da Menschen sind, die Unrecht tun, dann schenkt Gott Vergeltung, dann bringt Gott Vergeltung über die Menschen, die Böses getan haben. Das ist Gerechtigkeit bei Gott. Und wenn man sich da ein bisschen die Bibelstellen anguckt, kommt man aber zu einem anderen Ergebnis. Man stellt fest, wenn im Alten Testament von der Gerechtigkeit Gottes geredet wird, dann ist das ein heilvolles Handeln für sein Volk oder für einzelne Menschen, die zu ihm gehören oder für Fromme. Es ist ein heilvolles Handeln für sein Volk, für die Menschen. Hier mal ein Statement von einem ja, renommierten Theologen. Wenn im alttestamentlichen und frühjüdischen Texten von Gottes Gerechtigkeit gesprochen wird, ist dabei immer von Gottes heilvollem Handeln zugunsten seines Volkes oder zugunsten des einzelnen Frommen die Rede. Verwendungen des Begriffs für eine vergeltende oder ausgleichende Gerechtigkeit sind unbekannt. Ja, wer hätte das von euch gedacht? Wenn wir an Gerechtigkeit denken, an den gerechten Gott, ist er doch der Gott, der Unrecht straft, wenn es geschieht. Es ist also eine heilvolle Macht, die deinem Leben etwas Positives bewirkt. Und so erleben das auch zum Beispiel diejenigen, die mit Gott gelebt haben. In Psalm 31, Vers 2: Lass mich niemals zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Also da weiß jemand, Gottes Gerechtigkeit ist meine Hilfe. Er sagt nicht, errette mich durch deine Gnade oder durch deine Barmherzigkeit. Und wenn wir in unseren Bibeltext nochmal reinschauen, in Römer-Text, dann sehen wir, dass Paulus hier die Gerechtigkeit Gottes als das Gegenteil von seinem Zorn darstellt. Also es heißt ja, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Und das Gegenteil davon in Vers 18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, ist Gottes Gerechtigkeit eigentlich streng genommen nicht gerecht, sondern wir sehen, seine Gerechtigkeit ist seine Gnade. Und als Luther verstanden hat, dass Gottes Gerechtigkeit Gnade ist, in der er diejenigen, die ihm vertrauen, die Gerechtigkeit zuspricht, dass wir gerecht sind, da hat Luther gesagt, ich habe mich gefühlt, als wäre ich ins Paradies eingedrungen. Ich habe eine ganz neue Perspektive auf Gott bekommen. Und warum habe ich das jetzt erklärt? Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott ist nicht ein Gott, der sich an die Gerechtigkeit von deutschen Gesetzen hält oder von deutscher Mentalität oder europäischer. Gott ist nicht der Richter, der genau immer auf dein Leben guckt und sagt, ach, jetzt hast du gelogen, zack, jetzt hast du über den gelästert, du kriegst eine Strafe und wenn du dann später mal bei mir ankommst, dann reden wir darüber. Das ist nicht das Verständnis der Bibel von Gerechtigkeit Gottes. Seine Gerechtigkeit ist seine Gnade und wir Menschen sind gerecht, wenn wir uns anderen gegenüber angemessen verhalten, beziehungsweise Gott erklärt uns als gerecht, wenn wir uns ihm gegenüber angemessen verhalten. Das heißt zum Beispiel, aber auch, wann bin ich denn ungerecht? Wenn ich gegenüber meinem Lehrer mich respektlos verhalte, ungerecht. Denn der Lehrer ist mein Lehrer, ich habe dem Respekt zu erweisen. Wenn mein Chef Unrecht hat, ja, ich weiß es besser, ich habe Recht, ich behandle den von oben herab, ungerechtes Verhalten. Denn der Chef ist mein Chef, auch wenn der Unrecht hat, habe ich dem gegenüber Respekt zu erweisen. Oder ich mobbe oder lache alle andere Menschen in meiner Klasse aus für Dinge, die die nichts können, ist unangemessenes Verhalten, sagt Gott, du bist ungerecht. Und letzte Woche im BU haben wir auch ein bisschen darüber geredet. Ich habe zum Beispiel auch mitgemacht beim Mobben, da hatten wir ein korpulenteres Mädchen in der Klasse, die hatte so eine rote Daunenjacke an, da haben wir die ausgelacht und die dicker roter Punkt genannt. Das ist ungerecht. Wenn mir zu jemand gekommen ist und gesagt hat, ja, hier Pinocchio wegen der langen Nase und so weiter, ja, dann habe ich mich geärgert. Nur die Frage ist, wo tust du auch in deinem Leben ungerecht? Wo hältst du dich gegenüber anderen Menschen unangemessen? Das ist ungerecht. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich denn in meinem Leben mit Ungerechtigkeit um, für die ich nichts kann, die mir widerfährt? Wo mich Menschen verletzt haben? Wo ich benachteiligt wurde, zum Beispiel, wo das Erbe aufgeteilt wurde von den Eltern, da habe ich das Wenigste bekommen. Das ist ungerecht. Teils hat schon gesagt, du strengst dich auf der Arbeit an, nichts mit Gehaltserhöhung und dein Kollege, der vielleicht nicht sich so anstrengt, kriegt sie und du denkst, naja, vielleicht hat der Connection, wie auch immer. Du sagst und siehst, alle Kinder werden gesund geboren, außer meins. Es hat eine geistige oder körperliche Behinderung. Niemand kann was dafür. Das ist doch keine Chancengleichheit. Da kann man doch nicht sagen, Gott bevorzugt oder benachteiligt nicht. Am Dienstag, den 18. September, soll eine 27-jährige Mutter 5 ihrer 6 Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren ermordet haben. Was ist daran denn gerecht? Was kann man denn dafür eine Antwort geben? Das ist doch eine Ungerechtigkeit, die bis zum Himmel schreit. Ich habe einen 1-jährigen Sohn. Wie könnte ich das übers Herz bringen, dem was anzutun? Und diese Frage bohrt allen, bohrt in uns. Und es gibt keine einfachen Antworten, die man von ihr geben kann. Aber wir dürfen uns langsam daran herantasten, wie wir in unserem Leben damit umgehen können. Und schauen wir uns mal die größte Ungerechtigkeit an, die im Universum geschehen ist. Was ist die größte Ungerechtigkeit, die im Universum geschehen ist? Da müssen wir dahin gucken, am Kreuz. Und wer hing am Kreuz? Jesus, Gott selbst. Für deine Ungerechtigkeit, für deine Schuld, für deine Sünde, die du gemacht hast, hing er dort, Gott selbst. Und könnte nicht Jesus dir die Frage stellen, ist das nicht ungerecht, dass ich für deine Ungerechtigkeit, für deine Schuld am Kreuz hänge? Könnte Jesus mich das fragen? Ja, das kann er. Das heißt, bevor wir die Vorstellung haben, da oben ist ein Gott mit dem Hammer in der Hand, der jede Ungerechtigkeit straft, muss uns ganz klar werden, derjenige, der in der Geschichte in dieser Welt die größte Ungerechtigkeit erlebt hat und am meisten darunter leidet, ist Gott selber. Er weiß, wie das ist. Und wie ist Jesus mit der Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist, umgegangen? Da heißt es im 1. Petrusbrief, er, der keine Sünde beging, also er hatte keine Ungerechtigkeit, er hat nie etwas Ungerechtes getan und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Jesus hat in seinem Leben auf dieser Welt von den Menschen sehr, sehr, sehr viel Ungerechtigkeit und ungerechtes Leid erfahren. Aber was hat er gemacht? Hat er jetzt auf sein Recht gepocht und versucht, es mit Gewalt durchzusetzen? Das hat er nicht gemacht, sondern Jesus, wo es heißt, die Fülle Gottes hat in ihm gewohnt, hat das gerechte Urteil Gott überlassen und hat gesagt, mein Vater im Himmel, der ist ein gerechter Richter und er wird mir mein Recht verschaffen, nicht ich mir selber. Diesen Weg ist unser Herr, ist Jesus, ist Gott gegangen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit meinem Leid um oder wie kann ich versuchen, in meinem Leben mit Ungerechtigkeit umzugehen? Und da sehe ich nur diesen Weg, dass ich für mich sage, Jesus hat Ungerechtigkeit erduldet, hat sie ertragen, obwohl er Gott sein ganzes Leben hingegeben hat und gedient hat. Und ich als Nachfolger Jesu, für mich ist die Frage, bin ich bereit, in erster Linie Ungerechtigkeit auszuhalten und Gott zu vertrauen, dass er mein Leben sieht, dass er mit meinem Leben einen Plan hat und dass er Ort und Zeit bestimmt, wann sich mein Leben verändert, wann vielleicht die Ungerechtigkeit in meinem Leben wieder aufgelöst wird oder wieder Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Jesus hat das Gott übergeben. Und er hat es nicht mit eigener Macht und eigener Gewalt versucht wiederherzustellen. Und das ist die Frage als Nachfolger Jesu in erster Linie, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Und das ist sehr schwer. Das schaffen wir aus eigener Kraft nicht. Schaffen wir nur, wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, verhalten wir uns Gott gegenüber angemessen. Wenn wir uns Gott gegenüber angemessen verhalten, sagt Gott, du bist gerecht. Und was hat das für eine Auswirkung? Es ist extrem schwer, Ungerechtigkeit auszuhalten. Wir Menschen haben einen sehr, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das sieht man ja zum Beispiel in ganz vielen Filmen. Die ganze Handlung dreht sich nur darum, dass der Protagonist, dem Ungerechtigkeit widerfahren ist, dessen Frau und Kind ermordet wurden, dass der an dem Übeltäter sich rächen kann. Ja, zum Beispiel beim Film Gladiator. Das ist ja ein sehr bekannter Film. Und man fiebert einfach nur mit dieser Person. Kann die endlich selber, diese Person, die er der Familie so viel Unheil angetan hat, kann er sich an dieser Person rächen? Und wir fiebern mit dem mit und sagen, ja, super, hoffentlich schafft er es. Und dieses Gerechtigkeitsempfinden sitzt so tief. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich sterbe, dann ist alles gut. Dann komme ich zu Gott im Himmel und dann ist das alles hier vergessen. In der Bibel finden wir ein anderes Bild. Da finden wir Märtyrer, Menschen, die ihr Leben mit Gewalt verloren haben für den Glauben. Und die stehen vor Gottes Thron und die sagen nicht, alles ist super. Ich bin ja jetzt im Himmel angekommen, alles gut. Sondern die beklagen sich bei Gott und haben Vergeltungsdrang und sagen, Gott, wann schaffst du uns Gerechtigkeit? Und die sind ja schon gestorben. Und Gott sagt, warte noch, wartet noch. Wir gucken mal, was passiert. Wir warten noch, bis diese Gewalttäter noch die anderen auch umgebracht haben. Das ist doch nicht gerecht. Gott lässt das zu. Warum? Wegen seiner Gnade, weil er den anderen Menschen noch die Chance geben will, zu Gott umzukehren. Und der eine Weg ist erstmal zu sehen, in diesem Leben werde ich nicht die absolute Gerechtigkeit empfangen. Und wir sehen vielleicht sogar, wenn ich gestorben bin, ist noch nicht alles wieder super gut. Wie gehe ich damit um? Ich versuche mich an Jesus zu orientieren. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist auch, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche. Gott hat mit dir seinen eigenen Weg und seinen eigenen Plan. Und wenn wir immer schauen, rechts oder links, ich streng mich doch an, wie kannst du den anderen das Gute tun? Ich mache doch so viel für die Gemeinde und jetzt habe ich dieses Leid in meinem Leben. Und der andere, der macht nichts, dem geht super. Und dann denken wir, ich. Es geht da um mich. Sehr egoistisch gedacht, weil wir nach links und rechts gucken und uns vergleichen mit anderen. Und da ist der zweite Schritt auch einzusehen und zu sagen, Gott hat seinen eigenen Weg mit mir und seinen eigenen Plan. Und bist du bereit, das anzunehmen, auch wenn das nicht schwer fällt, nicht leicht fällt. Zum Schluss ist die Frage, wir sehen, die Gerechtigkeit Gottes setzt sich in dieser Welt nicht durch. Das haben auch die Menschen schon im Alten Testament erfahren. Die haben zum Teil auch resigniert, zum Beispiel der Verfasser vom Buch des Predigers. Er sieht, Gottes Gerechtigkeit gibt es, sie ist auch da, aber sie setzt sich in dieser Welt nicht durch. Mit Jesus hat das Reich Gottes begonnen und damit auch die Gerechtigkeit Gottes, aber sie ist noch nicht vollkommen. Wird sie es denn irgendwann? Da bin ich mir ganz sicher, bei diesem Thema, was sehr, sehr schwer ist und Aussagen zu treffen. Aber bei dieser einen Sache, da bin ich mir 100% sicher, ich würde mein Leben nicht so leben und so führen, wie ich es tue, wenn ich mir bei dieser Sache nicht 100% sicher wäre, dass Gott am Ende ein Gericht halten wird, wo die Schöpfung sich drüber freut. Das heißt, die Schöpfung wird über Gottes Gericht jubeln. Es wird auch einen Zeitpunkt geben, wo Gott Gericht hält. Und jetzt, wo wir mit unserem Verstand absolut nicht darauf klarkommen, wie das überhaupt geschehen kann, weil so viel Ungerechtigkeit und so viel Leid da ist, dass wir eigentlich resignieren wollen. Die Bibel sagt, trifft die Aussage, Gott wird ein perfektes Gericht halten. Jeder wird auf seine Kosten kommen. Und niemand wird sich über Gott beschweren. Es heißt, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde werden die Knie beugen und werden Jesus die Ehre geben und werden sagen, du bist gerecht, du hast es richtig gemacht. Selbst diejenigen, die vielleicht von Gottes Reich abgegrenzt werden, die werden sich nicht beschweren. Die werden sich nicht beklagen können. Auch ich werde mich nicht beklagen können. Gott wird ein super Gericht halten. Bis dahin gilt es, darauf zu vertrauen, dass Gott das wiederherstellen wird und sich ein Vorbild an Jesus zu nehmen, sich von ihm die Kraft geben zu lassen, die Gerechtigkeit, die in unserem Leben widerfährt, auszuhalten, aber auch zu gucken, wo bin ich denn in meinem Leben ungerecht? Wo behandle ich andere Menschen ungerecht? Wo verletze ich sie? Wo verhalte ich mich anderen Personen gegenüber angemessen? Da sagt Gott auch, durch meine Kraft, durch meine Gnade verändere dich. Du kannst in deinem Umfeld ein Umfeld der Gerechtigkeit herstellen. In deinen Beziehungen, in denen du lebst, hast du zum großen Teil den Schlüssel in der Hand. Alle, die jetzt hier sitzen und vielleicht eine gewisse Situation im Kopf haben und sagen, das ist so ungerecht, ich kann das kaum ertragen, die Krankheit in meiner Familie, vielleicht jetzt die Sache mit Corona, wo in gewissen Branchen sehr heftige finanzielle Einbußen da sind und man einfach so dieses brennende Gefühl der Ungerechtigkeit hat. Da gibt es eine gute Nachricht für dich. Jesus sagt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist das, was Jesus verspricht. Wenn du ihm vertraust, verhältst du dich ihm gegenüber angemessen. Wenn du das tust, dann bist auch du gerecht, erklärt auch Gott dich für gerecht.
Vielen Dank, Eddie. Das war eine herausfordernde, starke Predigt. Und ich freue mich, dass du sie mit Herzblut hier gehalten hast. Ich denke, dass es gut ist, einfach auch eine halbe Minute Zeit zu haben und auf die Predigt zu antworten, innerlich zu antworten, bevor wir dann das nächste Lied singen.